herzlich willkommen an euch da draußen. Wieder eingeschaltet. Wo seht und hört ihr uns? Im Fitnessstudio? Aus der Autobahn?
Genau, auf der linken Spur. Oder natürlich auch in diesen Momenten, wo ihr uns hören wollt, weil ihr Themen habt, die euch bewegen oder euch interessieren. Und heute haben wir mal ein Thema mitgebracht, was vielleicht nicht so den Sonnenschein hervorruft, was nicht immer nur linke Spur und Vollgas und gute Laune hat, sondern auch vielleicht mal ein ernstes Thema hat, was vielleicht den einen oder anderen auch beschäftigt. Was soll man eigentlich machen, wenn es soweit ist? Vielleicht mit diesem bösen Wort Insolvenz. Und dazu haben wir heute einen Gast eingeladen, wo ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür bin. Vielen, vielen Dank, lieber Julius, dass du uns heute besuchst und über dieses Thema so offen mit uns redest. Weil das bedeutet auch, finde ich, in dieser heutigen Zeit auch eine sehr, sehr große Stärke zu haben, darüber so offen zu reden. Herzlich willkommen, Julius.
Vielen Dank, dass ich da nicht sein darf.
Ja, danke.
Aber wir kennen uns ja auch über die Wirtschaftsjunioren.
Genau.
Also wir sind ja da auch in einem gleichen Netzwerk und Oranienburg Berlin, also quasi fast Nachbar.
Ungefähr. Wir kennen uns ja auch nur schon eine ganze Weile.
Ich wollte gerade sagen, wir kennen uns über mehrere Netzwerke und ich habe dich, ich glaube, vor einem Jahr, zwei Jahren mal kennengelernt und wie gesagt, wie sagt man so schön, du hast es vorhin so wunderschön gesagt, als sehr, sehr lauter, bekannter, guter Marketer im Norden von Berlin, würde ich jetzt mal sagen, aus meiner Perspektive. Aber sehr, sehr wertschätzend und positiv, weil ich mal sagen, wir müssen ja sichtbar sein als Marketer-Spezialisten. Und dementsprechend habe ich dich damals sehr positiv so wahrgenommen, auf sehr, sehr coolen Veranstaltungen und immer wieder auf Augenhöhe begrüßen dürfen. Dementsprechend schön, dass du heute hier bist. Vielen Dank.
Danke.
Genau.
Aus dem Bereich Marketing haben wir gerade gesagt, wie bist du in das Thema eigentlich Marketing reingekommen? Oder?
Ja, eigentlich habe ich was ganz anderes gemacht. Ich habe nämlich Jura studiert in Niederbayern 2013 bis 2016.
Alter, okay, krass.
Und habe mit zwei Kommilitonen in im beschaulichen kleinen bayerischen Passau Studentenpartys organisiert und veranstaltet. Und weil ich selber keinen Bock hatte, Plakate zu kleben und Flyer zu verteilen, habe ich gesagt, ich kümmere mich um Facebook und die Veranstaltungsgeschichten. Und habe da die ersten Erfahrungen gesammelt und nachdem dann klar war, dass das Jurastudium nicht das Passende für mich ist, habe ich dann den Weg zurück nach Berlin auf mich genommen.
Okay, krass. Ne?
Und habe ein Gewerbe angemeldet, damals als Social Media Agentur, habe meine ganzen alten Arbeitgeber aus der Gastronomie, so aus Schulzeiten besucht, habe da meine Karte hinterlassen und habe dann angefangen, Facebook-Seiten zu befüllen und zu betreuen. Und bin da als Autodidakt in die Werbebranche als Marketer reingestolpert.
Krass. Jura, in welche Richtung, wenn ich fragen darf?
Na, du studierst ja grundsätzlich Jura komplett allgemein breit gefächert und nach deinem zweiten Staatsexamen kannst du dann als ausgebildeter Volljurist, wie mein Vater immer so schön sagte, ist nämlich einer, kannst du dann sagen, okay, ich werde Rechtsanwalt, ich gehe in die Staatsanwaltschaft, ich werde Richter oder in Berlin kann man auch mit einem Volljuristenabschluss dann noch Notar sein, das geht in Brandenburg nicht, da werden die Plätze zugeteilt.
Ja.
Wenn Berichter sein will, doch ohne mehrere Staatsexamen.
Nee, also man hat, Volljuristen haben immer zwei Staatsexamen, das erste und das zweite. Und dann muss man sich auf ein Richteramt bewerben und während des Referendariats wird dann relativ schnell klar, auf wo die Reise hingeht. Und es wird immer schwieriger, Anwälte zu finden, weil natürlich der öffentliche Dienst und aus Taschen der Steuerzahler sich finanzieren zu lassen, ist deutlich einfacher als in Form einer Selbstständigkeit. Das hat ja,
Anwalt, ja.
Hat ja Hürden, so eine Selbstständigkeit, deswegen sitzen wir heute hier.
Ja, krasser Übergang, danke dir dafür, vielen Dank. Okay, aber wenn ich ganz kurz nochmal einleiten darf, was ich super sympathisch finde, du bist zu den Gastronomen gefahren, die du kanntest und hast auf gut Deutsch mal Hände geschüttelt. Du hast meine Visitenkarte gegeben und gesagt, ey Leute, ich bin jetzt in dem Game und ich kann's. Let's go.
Genau, also ich habe zumindest gesagt, dass ich es kann und dass ich eine Agentur habe. Das waren alles so Stationen, wo ich als Schüler irgendwie gearbeitet habe. Also
ja.
Ich habe immer in der Gastro gejobbt, große Veranstaltungen begleitet, vom Tresen übers Kellnern, über Toilettenhäuschen anschließen und pflastern und Bezirksgarnituren aufbauen und abbauen und vermessen. Habe ich alles irgendwie in der Schulzeit gemacht, habe immer mein eigenes Geld verdient. Und die kannten mich natürlich dann, weil ich damals auch einfach, denke ich, ganz fleißig war und immer gearbeitet habe. Und damit haben sie mir ein Stück weit auch vertraut. Und es war schon immer das Problem, dass Unternehmen, kleine mittelständische Unternehmen, sich über ihre eigenen Werbeplatzierungen keine Gedanken gemacht haben und das so ein beiläufiges Thema war, Material zu produzieren und aktiv in die Vermarktung zu gehen. Und eigentlich wollte ich das nur als Übergangslösung machen und nochmal was anderes studieren, Betriebswirtschaft, vielleicht mit Schwerpunkt auch auf Marketing. Hab dann aber relativ frühzeitig auch das erste Kind bekommen.
Mhm.
Also meine damalige Freundin und Mutter meiner Kinder war 2016 dann schwanger, ohne 2017.
Mhm.
Und da war klar, jetzt muss hier irgendwie was passieren. Und dann habe ich den Exit aus der jungen Selbstständigkeit nicht mehr geschafft und habe dann gearbeitet. Und bin da
Vollgas gegeben.
Von einem Zufall in den nächsten reingestolpert und habe daraus dann die Just Connected damals dann aufgebaut und gegründet. Und die hieß auch bis zum Ende Just Connected.
Krass, es ist lustig, ich habe sehr oft, also was ich immer sehr sympathisch finde, und das sagt mir für mich immer so einen guten Ruf auch, man hat so jetzt Oranienburg, Bernauf, also ne, alles so Henningsdorf, Hohenneuendorf, überall wurde dieser Name gedroppt. Ne? Also egal, wo man hinkam, immer Just Connect, Just Connect, Just Connect. Wo ich sage, ja, alles gut. Ich kannte dich da noch nicht mal. Und ich hatte auch, ich so, ja, alles gut, ist ja cool. Das ist auch nicht euer Problem, dass ihr mit Just Connect arbeitet, sondern es war so, also es waren so andere Themen, die auf uns zukamen. Ich sagte, ey, die machen einen guten Job, Just Connected. Darum geht's nicht. Ihr müsst auch was daraus machen, wenn dann Aufträge kommen, so eine Art, bumm. Deshalb fand ich es sehr cool, weil den Namen habe ich, glaube ich, schon lange, halbes Jahr vor dir, bis ich dich echt kennengelernt habe, gehört. Krass, okay, und Jura und dann sozusagen dieses Self-Made aufgebaut, finde ich ja wirklich bewundernswert. Was sind so deine Erfolge? Was ist so für dich das, wo du sagst, Alter, damit bin ich trotzdem, auch wenn es jetzt so ist, also wir kommen ja zu diesem bösen Wort noch, was sind so das, wo du darauf trotzdem stolz bist?
Also ich glaube, dass wenn man als kreativ umsetzende Agentur und die hat sich ja in den letzten 10 Jahren oder 9 Jahren hat die sich ja kontinuierlich weiterentwickelt. Also die Agentur oder diese Selbstständigkeit, damals war es ja noch gar keine Agentur. Wir haben uns zwar so genannt, aber eigentlich saß ich noch im Kinderzimmer bei meinen Eltern übergangsweise und habe mit meinem ersten MacBook ein bisschen bei Facebook rumgespielt.
Geil, sympathisch, ja.
Haben wir ja trotzdem uns kontinuierlich weiterentwickelt. Wir haben dann 2017 das erste Anstellungsverhältnis begonnen mit einer Kollegin für die Grafik. Hatten dann erste Praktikanten im Bereich Textung und Contentpflege, redaktionelle Arbeiten. Und darauf hatte sich das am Anfang auch alles fokussiert. Also das ist auch ein Ruf, den bin ich irgendwie nie so richtig losgeworden. Wir haben ja eigentlich seit 2020, würde ich behaupten, oder 2019, waren wir eine Full-Service-Agentur, die sich mit allen Themen rund um das Thema Marketing und Vermarktung beschäftigt hat.
Mhm.
Aber irgendwie war in den Köpfen immer drin, das ist der mit dem Social Media.
Und okay. Ja,
ich weiß. Am Tagesende, das, was, glaube ich, am allerschönsten ist, wenn du deine eigenen Arbeiten siehst und die durch die Landschaft fahren oder an irgendwelchen großen Gebäuden hängen oder Leute mit ihrer Werbung auftreten und man zu hören bekommt, dass das wahnsinnig gute Arbeit ist, wer das gemacht hat.
Mhm.
Das sind die Dinge, die mich immer am allermeisten freuen. Also wir haben 2020, glaube ich, haben wir für die Oberhavel Verkehrsgesellschaft, also das Pendant zur BVG, die UVG, eine Kampagne zum Thema bargeldloses Bezahlen gemacht, haben eine Landingpage entworfen, ovgezahlt.de hieß die, dann ist auch bis heute noch online.
Ja.
Und da in diesem konzeptionellen Rahmen war eben auch eine Busbeklebung Teil davon. Und da gibt es noch ein Motiv, was da eingearbeitet ist, wo eine Hand eine EC-Karte und einen Geldschein gleichzeitig hält, wo eins zum anderen verschmilzt.
Ja.
War super kompliziert, weil das eigentlich bei Photoshop gar nicht möglich ist.
Da gab es noch nicht KI so krass, ne?
Geldscheine zu erarbeiten, das mussten echt immer Umwege machen. Aber das, wir haben eine Lösung gefunden und das ist eine Arbeit, auf die bin ich bis heute stolz, wenn ich den Bus fahren sehe oder da die mit dieser Kampagne irgendwie konfrontiert bin. Und davon gibt es zahlreiche Beispiele, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Und ich glaube, dass in den letzten Jahren auch jeder, der unsere Arbeiten gesehen hat, die genau zuordnen konnte, gesagt hat, das ist aus der Hand von der Just Connected.
Ja, also das.
Wie groß ist die Firma eigentlich gewachsen dann auch über die Jahre? Und was habt ihr in der Spitze gehabt?
In der Spitze waren wir 20 Mann.
Wow.
20 Mann bis Mitte 2024. Das war eine Mischung aus freiberuflichen Tätigkeiten und Festangestellten. Und da kam dann doch schon ganz schön viel auch zusammen, so was an Personal und Organisation war.
Oh ja. Ab einer gewissen Größe hat man da auch muss man ja Hierarchie-Schichten einziehen und auch eine gewisse Steuerung an.
Müsste man ihn.
Müsste man. Genau.
Dem Mint entsteht er halt auch teilweise, entsteht dabei, wenn man mitschleifen muss, auch einen gewissen, wie sagt man, Wasserkopf, böse gesagt.
Genau.
Ist das Um vorwegzugreifen, mit so auch einer der Gründe, die, wo man ja.
Also der Grund für das, für die Insolvenz, um das Thema jetzt mal wirklich konkret zu machen, ist an sich nie das Personal gewesen, sondern die Verknüpfung aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen hat dann dazu geführt. Also am Tagesende fehlende Struktur, fehlender Aufbau von prozessualen Ebenen, von Hierarchien, wie du sagst. Ich glaube, Kreativlinge, gerade wie ich es einer bin und die Leute, die mich kennen, wissen das auch, dass Hierarchien, Strukturen und klare Prozesse jetzt nicht die treibenden Attribute meiner Persönlichkeit
Junge
sind.
Steffen sitzt sehr höflich umschrieben.
Und genau, aber das war dann, das hat es wirklich, um darauf zurückzukommen, wie sich das entwickelt hat, das ist einfach gewachsen. Also wir sind da mehr oder weniger reingestolpert. Ich habe 2018, 19 habe ich beispielsweise die Social-Aktivitäten von Pizza Max und Yoko Sushi gemacht. Da bin ich auf einer Einweihungsparty auf den 50-prozentigen Gesellschafter getroffen und beim Mexikaner trinken hat er gefragt, Mensch, was machst du denn? Und dann ich groß erzählt, da hier und Agentur und Social Media. Und ja, genau das suche ich. Und so fügt sich das dann natürlich manchmal. Und dabei sind wir dann im Endeffekt so Stück für Stück für Stück sind wir dann gewachsen und haben dann auch immer mehr Bereiche übernommen, die dann dazu gekommen sind, die erste Webseite gebaut, die erste Flyer-Kampagne gemacht. Und am Tagesende waren Kunden mit unserer Arbeit eigentlich immer zufrieden. Ich denke, dass das auch etwas ist, was nachhaltig.
Das kann man so, ich kann jetzt zumindest aus meiner Erfahrung sagen, ja, ich habe nichts Schlechtes über dich gehört bis jetzt. Das
Wir
ist wirklich so, also,
haben
ja.
in den letzten Jahren uns einen guten Ruf erarbeitet, was unsere Leistung und unsere Qualität angeht. Da gab es dann andere Faktoren, die dann immer mal wieder auch zum Tragen gekommen sind. Da kommen wir sicherlich später zu. Aber im Großen und Ganzen sind wir dann da mehr oder weniger reingestolpert. Und
Ja, aber wenn ihr habt gute Arbeit gemacht, das Personal war super. Irgendwie frage ich,
ja, die Struktur da noch.
die Struktur, aber das ist ja, du meinst ja auch viele Punkte. Struktur ist einer davon, aber das auch noch im Vorfeld schon auch von anderen Punkten gesagt. Magst du noch andere Punkte nennen? Und
Ja.
so würde ich jetzt sagen, super, es läuft alles geradeaus weiter.
Ja, nein. Die Punkte, die dazu kamen, waren durch ein deutlich zu schnelles Wachstum. Also wir sind 2020, genau Beginn Corona, April 20, sind wir zum ersten Lockdown pünktlich in die neue Agentur-Location gezogen, nach Oranienburg,
Geil.
in die Gartenstraße. Damals waren wir zu fünft und Ende 21 waren wir 12 und Ende 22, Mitte 23 waren wir 20. Und da haben wir einfach nie, oder nicht wir, sondern ich, am Tagesende bin es ich, der in der Verantwortung steht und der auch dafür zuständig ist, die Strukturen, Hierarchien und Ordnungen und Prozesse so aufzubauen, dass so ein Konstrukt funktionieren kann langfristig. Habe ich es nicht hinbekommen, das zu machen, weil das eine Qualifikation ist, die ich einfach nicht habe und auch nie erkannt habe, dass man sich da eventuell dann auch jemanden mit an Bord holen sollte, der da unterstützend dabei ist. Ich habe immer nach dem Credo gelebt, entweder schieße ich das Ding alleine gegen Baum oder ich entscheide am 13.12. spontan, ich kaufe mir einen Porsche. Nur ist das Ersteres geworden. Aber ich habe mich immer geweigert, jemanden Gleichwertigen mit reinzunehmen, weil ich nie in Erklärungsnot kommen wollte und weil ich wahnsinnig schwer mich damit tue, mich abzustimmen und Bedürfnisse gleichwertig irgendwie auch wahrzunehmen.
Also darf ich mal was Männliches sagen? Hört sich jetzt blöd an. Und das finde ich übrigens, also Julius, allergrößten Respekt auch, weil ich immer sagen, du bist jetzt wirklich, ne, das ist allerhöchster Respekt. Du bist ein Schönling, ein hübscher Mann, erfolgreich, jung, dynamisch. Du bist also so ein Ebenbild für Karriere vielleicht für manche Menschen da draußen, ne? Und das Ding ist aber, was ich halt total schwierig finde in unserer heutigen Gesellschaft, wenn du es bist, musst du es auch sein. Egal wann, du musst es Tag sein, du musst es Nacht sein, du musst es morgens, abends, mittags, du musst jeden Scheiß, musst du immer lächeln, winken, Vollgas und ich bin die geilste Sau und wir kriegen es hin und egal was ist. Und wenn dir der Arsch auf Grundeis geht, wenn du kein Euro auf dem Konto hast, musst du in die Firma kommen und sagen, geil Mann, Alter, wir machen weiter, wir sind die geilsten. Und dementsprechend, wenn ich das nochmal ergänzen darf, ist es auch ein Bild, was in unserer Gesellschaft, also jetzt mal nicht hier, bitte nicht Mann, Frau, bla und so ein Scheiß, lassen wir mal wirklich komplett außer vor. was aber auch, finde ich, ein krasses Druckverhältnis ist, was ich zum Beispiel auch in meinem Unternehmen immer wieder für spüre, ich muss immer lächeln. Egal wie scheiße es ist, ne? Du musst jedes Mal sagen, ist geil. Es ist richtig geil, Mann. Ich weiß gar nicht, wie ich morgen die Gehälter zahlen muss, aber es ist geil. Und deshalb muss ich sagen, finde ich schon krass, weil der schnelle Wachstum ist natürlich irgendwie, das ist wie Heroin, habe ich das Gefühl. Das ist so, mehr, mehr, wir kriegen mehr Aufträge, bum, bum, bum. Und ich würde auch gerne nochmal ergänzen, dieser Auftrag, den du da mit Yoko Sushi gemacht hast, das war kein Glück, Mann. Du warst auf den richtigen Veranstaltungen, du hast die richtigen Leute kennengelernt und du hast verdammt nochmal den Arsch in der Hose gehabt, bei aus meiner Position heraus, aus meiner Persönlichkeit auch so eine größere Persönlichkeit anzusprechen und sagen, ja, ey, ich bin der Richtige für deinen Job.
Ich glaube, dass
das muss man ja auch erstmal machen.
Genau. Also der, weißt du? Der Druck, der ist kontinuierlich da. Und ja. Ich als Typus Mensch bin auch jemand, der diesen Druck wahnsinnig gern gespürt hat. Ich bin da jeden Tag aufgestanden. Ich habe das geliebt, was ich getan habe. Und ich bin auch immer unter dem Mantel geflogen, fake it till you make it. Also was habe ich für Geschichten mehr ausgedacht, um zu signalisieren,
geil,
dass ich genau der Richtige bin, der diesen Auftrag jetzt durchführen müsste. Wir haben uns die Qualität später erarbeitet. Irgendwann konnten wir es alles. Ja. Aber ich kann mich entsinnen, ich habe Angebote geschrieben zu Produkten, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe Beratungen durchgeführt zu Themen, wovon ich keine Ahnung hatte. Aber wir haben es irgendwie dann immer hinbekommen. Und
geil.
Die
auch mit einer gewissen Qualität, sonst würde
du hast das Fachwissen dann eingekauft für den Moment.
Genau.
Über euch ja gar nicht.
Genau.
Dass wir haben dann, ich möchte nur nicht für euch da draußen, dass Julius irgendwas gemacht hätte oder was er nicht kann.
Nee, auch wenn es illegal ist.
Dem war nicht so. Sonst hättest du auch nicht den Erfolg gehabt, so die Zeit.
Genau, also 10 Jahre ist, glaube ich, dann einfach zu lang. Ja. Wir haben da dann viel Qualität uns eingekauft. Hm. In der Präsentation vorab, auf den Events, auf den Netzwerkabenden, auf den Partys. Auch die gehörten viel dazu, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Wir haben viel gefeiert, ich habe viel gefeiert. Und ich denke, dass das auch ein Stück weit auch noch ein treibender Faktor gewesen war.
Hm.
Neben dem Chaos dann im Büroalltag und auch in der Verwaltung und in der Struktur, kommst du mit einem gewissen monetären Spielraum, nenne ich ihn mal,
ja,
doch in die Versuchung, dir die Abende richtig gut gehen zu lassen. Und dann hast du den Druck, abends irgendwie weggehen zu wollen. Du hast zu Hause eine Familie mit einem Kind oder zwei Kindern.
Ja.
Hast da vielleicht auch eine Partnerschaft, wo es unterschiedliche Betrachtungsweisen zum Thema Selbstständigkeit gibt?
Ja, kennen wir.
Auch einfach immer wahnsinnig viel Druck aufbauen, wenn du da unterschiedlich bist. Wenn du eine Partnerin hast, die mit diesem Leben und diesem Lifestyle und diesem Everybody's Darling Gehabe und raus in die Welt und hier bin ich.
Ja, ja.
Nichts anfangen kann und das nicht möchte,
d'accord, ja.
Dann hast du einfach echt ein Thema zu Hause und das über Jahre hinweg und auch da hast du dann Baustellen und auch Komplikationen, die kommen.
Und vor allem möchte ich mal ergänzen, das sieht jetzt böse an, selbst wenn alles andere perfekt ist, hast du ja damit trotzdem das Gefühl, fuck, will ich jetzt nach Hause und das hören, was ich nicht hören will oder gehe ich jetzt lieber nach außen, bin everybody's darling, alle lieben mich, alle finden mich geil und feiern, wenn ich den Laden aufmache und alle sagen geil.
Schön, dass du da bist.
Genau, Julius, Hammer, Alter, ohne dich wäre die Party nichts geworden.
Also hör mal, da habe ich mir viel Mühe in den letzten 10 Jahren gegeben, diesen Eindruck zu erwecken.
Kenne ich auch ein bisschen, ja, diese Droge habe ich auch ab und zu genommen, so eine Art, also dieses Erfolg ist sozusagen ja, aber was ich halt krass finde ist, aber ich muss sagen, du hast ja trotzdem was richtig gemacht, muss man sagen, wenn du es über 10 Jahre in den Wachstum bekommen hast. Und ich muss auch sagen, wir hatten auch schon mal so eine Folge, dass man klar mit Perfektionismus sich auch ein Unternehmen kaputt machen kann, was bedeuten soll, wenn du sagst, ey, du hast Produkt A und Produkt C, ja, scheiß drauf, dann machst du Produkt B mit und holst ja einfach das Wissen rein. Weißt genau. Du, so, das macht übrigens jede große Firma so und trotzdem ist es so, ja, klar, du hast gar keine Ahnung von B, aber fuck off, Entschuldigung, ich kaufe den Bums rein und wir machen das trotzdem, weil nachher ist die Marge ja auch da und da, 30, 40, 50, 100%, wo ich sage, komm, do it, weißt du, so.
Genau, das war am Tagesende, war das auch immer der Gedankengang dahinter, die Agentur so zu bauen, dass neben der in-house entstehenden Qualität, also wir haben alles, was digital möglich war, selber umgesetzt über die Jahre. Das heißt, wir hatten eigene Grafiker, eigene Videografen, eigene Fotografen, eigene Texter. Wir hatten ein Projektmanagement irgendwann dahinter und dann die Programmierung. Die war zwar nicht im Büro vor Ort, aber im Homeoffice mit dauerhaften Verträgen, die kontinuierlich eben unsere Projekte umgesetzt haben. Damit waren wir auch relativ schnell leistungsfähig und haben in Spitzenzeiten teilweise 2 bis 3, 4 Webseiten pro Monat umgesetzt in einer Individualprogrammierung. Also
da Heinz
Work, kein Baukastensystem, sondern wirklich freie Gestaltung auf dem Papier, durch die Grafik, jeder Knopf individuell, jeder Call-to-Action-Button einzigartig geformt.
Ja.
Und auch das ist, glaube ich, etwas, was sich über die Jahre abgezeichnet hat. Wer unsere Seiten gesehen hat, weiß, dass das Unikate sind.
Ja, ist so. Absolut.
Und da gibt es ja auch einige in der Region, die man sich angucken kann, wo man sagen kann, naja, die ist aus der Feder Just Connected.
Ja, geil.
Und alles, was dann dazu kam, Fahrzeugbeklebung, Außenwerbung, Printproduktion und Co., hast du dir dann über die Zeit deine Partner zusammengebaut und ein gutes Subunternehmernetzwerk angeschafft, womit du dann gut leistungsfähig warst. Also ich sag mal, im Druck ist das jetzt kein Hexenwerk. Also am Tagesende hast du zig Online-Druckereien, wobei wir schon gesagt haben, wir möchten gerne qualitativ hochwertig drucken und drucken regional. Nicht ganz klein, aber eben auch nicht dauerhaft schlechteste Qualität. Wir machen Druck oder Flyer. Die machen alle keine schlechte Qualität, aber die individuelle Produktion vor Ort mal in die Druckerei zu fahren, die Pressen sich anzugucken und sich einfach auch mal einen Andruck für größere Geschichten zu holen und ein Handarbeitsprodukt bei einer Visitenkarte mit Farbschnipp an der Seite,
das ist schon
ein Unterschied von Haptik und Qualität.
Ich würde sagen, musst du es fühlen, das fühlst du auch vor Ort nur, das kannst du nicht irgendwie über den PC fühlen.
Und
das
ist letztendlich dann auch ein Aushängeschild, wenn man sagt, wir drucken regional, das ist noch eine andere Aussage, als wenn wir drucken hier nur billig. Also
ja,
wenn man nach außen hin Qualität gibt und sie da nicht liefert, ist es auch noch ein zweischneidiges.
Genau.
Also von dem her hast du da, muss ich auch sagen, in dem Sinne alles richtig gemacht.
Genau. Und dann war es einfach irgendwann so, dass bis 2023 lief das. Da waren die Probleme hausgemacht und auch individuelle Fehler. Also da kommen dann Themen wie keine ausreichenden Rücklagen gebildet. Da kommen Themen wie, Sachen doppelt und dreifach angefasst, weil man eben nicht richtig hinterher war. Hier ein Fehlerchen, da ein Fehlerchen, hier ein Flyer falsch gedruckt, ein Tausender weg, hier ein bisschen was falsch gemacht. Aber das waren alles Themen, die man kompensieren konnte, weil bis 2000, Ende 2023, die Aufträge von allein einfach durch die Tür kamen. Das war eine Phase, da bin ich morgens ins Auto, bin zu Termin gefahren und währenddessen hatte ich 5 Anrufe für neue Termine. Das Empfehlungsmarketing, ich habe noch nie in meinem Leben eine aufwendige, eigenproduzierte Werbekampagne für mich selber gemacht. Ich habe in den letzten 5 Jahren, wenn es hochkommt, 5.000 Euro Facebook-Ads bezahlt.
Ich würde sagen, ich habe sie einmal gesehen, das fand ich sehr sympathisch, vor allem, weil es gefühlt nicht wie eine Werbung war. Also,
genau, da haben wir immer Wert aufgelegt. Wir wollten eben Inhalte produzieren, die sich auch ein Stück weit absetzen. Jeder, der auch unsere Videos immer gesehen hat, hat da schon auch gesehen, okay, das ist jetzt nicht ganz der Standard. Wir wollen ausbrechen und ein bisschen individueller sein.
Ich wollte sagen, so ein bisschen. Also positiv laut. Ne? Ich finde das immer so positiv laut, fand ich schon sehr, sehr
passend.
Genau.
Und dann war 2024, gab es so den ersten richtigen Dämpfer. Da war dann Nachzahlung 21, Nachzahlung 22, angepasste Sondervorauszahlung für 23 und angepasste Standardvorauszahlung für 24. Und da wurde es das erste Mal wirklich richtig knackig, weil dann auch ein mittlerer 6-stelliger Betrag im Raum stand, wo es dann hieß, jetzt. Und da war gut und gerne eine 250.000 Steuerzahlung zu leisten, die du dann einfach auch mit vorher nicht ganz vollster Beachtung gesehener Ratschläge des Steuerberaters
so
regiert hast.
Ja, danke. So. Das ist sehr sympathisch ausgedrückt, das ist so. Ja, ja.
Wir waren in einer Zeit, wo das Geld kam. Du bist raus und hast einen Auftrag gemacht und wenn du einen Auftrag nicht so hundertprozentig zufrieden erfüllt hast, standen draußen 3 neue, die genau das Gleiche wollten und das
nochmal.
Der Rubel lief und so hast du auch gelebt. Du hast privat so gelebt, du hast in der Firma so gelebt. Wir brauchen eine neue Technik, kein Problem. Wir brauchen neue Kameras, kein Problem. Ach, du brauchst einen neuen Schreibtisch? Ach, dann tauschen wir doch gleich alle aus. Bauen wir eine zweite Etage. Und da ist so viel Cashflow auch einfach
verbrannt
worden, weil man sich sein eigenes Denkmal ein Stück weit setzen wollte. Und es ist eine eigene Ego-Frage. Es war einfach eine Frage des eigenen Egos. Ich will höher, schneller, weiter, lauter. Und das bricht dich mit Knall.
Hätte man mit einem Steuerberater eigentlich bremsen können?
Ich habe einen herausragenden Steuerberater, der, glaube ich, an seine Grenzen des Kontrollierbaren mit mir gekommen ist.
Aber ist man doch darin auch monatlich.
Ja, aber ich glaube halt, also.
Rote Karte.
Ja, ich glaube, die rote Karte hat er gezeigt, aber er hatte eine Sonnenbrille auf. Also so hätte ich es jetzt fast gesagt.
Also bis 23 war das okay. Es war natürlich dann die Summe, dann die Mitte 24 im Raum stand, die war schon echt üppig. Die war zu dem Zeitpunkt noch zu tragen. Auch aus den Gewinnen aus 23. Und dann hat man mal in 24 die Bremse eingeschmissen und hat gesagt, so jetzt machen wir hier mal Stopp.
Ja.
Und fahren mal ein bisschen runter. Und das Problem dann in 24 war im Endeffekt die Preissteigerung. Also Personalkosten hoch, sonstige Kosten hoch. Und das einfach schlecht umgelegt. Fehlendes betriebswirtschaftliches Wissen, Autodidakt. Ich mache mich halt einfach selbstständig. Kannst keine BWA richtig lesen und kümmerst dich um so eine Themen auch nicht. Also Pi mal Daumen-Kalkulation, dann macht die hier was drauf, dann machst du da. Auch gar keine Kontrolle und gar keinen Überblick darüber, welche Abteilung eigentlich wie viel Gewinn erwirtschaftet. Mhm. Das war Eimer-Prinzip. Das Geld kam rein und am Monatsende war mehr Geld da, als ausgegeben wurde. So. Aber
dass das eigentlich auch Steuern sind, dass es Rücklagen aufgebaut werden muss oder. Das
genau.
Also, aber da kann man sagen, Julius, das geht leider sehr, sehr vielen Unternehmen so. Das ist so ein Thema, wo ich immer wieder sage, deshalb hatten wir auch immer wieder das Thema, sich auch Hilfe reinzuholen. Vor allem das, weil das, was du beherrschst, ist ja im Endeffekt die Sichtbarkeit. Und das ist ja auch völlig okay. Und das, was du, glaube ich, gemacht hast, war ja auch sehr ergebnisorientiert, sage ich mal, für die Leute. Was ist so, also ich finde das total krass, weil, also das Lustige ist, also nicht lustig ist es nicht, sondern, Entschuldigung, für mich ist der Gedanke so, ich erfühle mich in ganz vielen Dingen auch, nicht will ich sagen, erwischt, muss ich nicht sagen. Ich habe sehr viele Parallelen damit. Also ich bin jetzt nicht, dass ich feiere, sondern das ist gar nicht so Thema, aber ich bin schon so, dass ich sehr, sehr viel investiere in die Firma. Also wenn jemand sagt, neuer Laptop, ja klar, holen wir mal schnell. Neue Mitarbeiter, bam, 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 weil ich auf diesen, naja, wie sieht man, diese positive Welle gerade versuche zu reiten und weiter zu wachsen. Ich muss aber sagen, dank meinem BWL-Studium trete ich mir ganz oft zwischen die Beine, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist halt Schmerz, dass ich immer wieder sage, boah, jetzt musst du aber Geld weglergen und weg, 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 immer Geld weg. Das tut tierisch weh, also ne, Höhen und Tiefen zu machen. Was ist so das, was du, weil ich bin ehrlich, also ich würde dich jetzt schon einschätzen, klar, jetzt kommt erstmal eine sehr, sehr harte und ich glaube auch schwierige Zeit, also gefühlt zuerst mal auch damit das zu verarbeiten. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass du das wieder schaffst, das aufzustehen, weil ich glaube, wie ist aber so, jeder erfolgreiche Unternehmer musste auch mal scheitern, sage ich mal so. Was ist aber das, was dir jetzt so durch den Kopf geht bei dem Thema, wenn ich fragen darf? Was ist so das? Bereust du etwas? Gibt es so, also jetzt nicht irgendwie, jetzt bitte nicht irgendwie wegen hier Insolvenz, kein Geld, nee, also was bereut der private Mensch sozusagen? Was bereut Julius?
Also ich glaube, dass wir, also was ich bereue, ist, dass man das hätte abfangen können, wenn man ein kleineres Ego gehabt hätte.
Wann? Das würde mich total interessieren.
Ich glaube, man hätte das Ego schon 2023 runtersetzen müssen. Also man hätte eigentlich auf dem Peak schon sagen müssen, wir fahren hier mit einer ganz kontrollierten Personalstärke, abartige Gewinne ein und dann steht eben am Jahresende steht plus 400 auf der Uhr und du freust dich, als noch mehr zu investieren, noch größer, noch mehr Freunde zu involvieren, auch von Mitarbeitern und hier noch ein Plätzchen, naja, stellen wir auch noch mit ein.
Ja.
Und dieser, wir sind aus einer Zeit gekommen, 2019, 2021, wo diese Agentur mehr oder weniger wie so eine Art großes WG-Leben geführt hat.
Mhm.
Wir waren dafür bekannt, dass wir zwar herausragende Arbeit geleistet haben, aber in unserer öffentlichen Darstellung war es eigentlich ausschließlich so, dass man wahrgenommen hat, die ballern sich den ganzen Tag mit Nerfguns ab, die bauen ab 17:30 den Bierpongtisch in der Agentur auf und freitags wird eigentlich nicht gearbeitet, weil wir versucht haben, eine 4-Tage-Woche zu konstruieren.
Also diese,
ich sag mal, wir haben so Startup Larifari Lifestyle Gedanke, der da war. Und den haben wir auch innerhalb verloren, weil natürlich der Druck immer größer wurde und du musst es drehen und drehen und drehen, dann passieren Fehler.
Ja.
Und ich glaube, der erste Punkt, den man bereuen müsste, wäre, dass man das nicht kontrolliert organisch hat wachsen lassen, sondern dass man sich da so reingeeifert hat und gesagt hat, größer, größer, größer und jeder hat dich gefeiert und noch einer mehr. Und angefangen hast, darüber zu definieren, dass die Leute darauf positiv erstaunt reagieren, wie du hast noch einer geschickt. Jetzt hätte ich schon,
geil.
Jetzt hätte ich schon 8, jetzt hätte ich schon 12.
Ja, krass.
Jetzt 14, also, wo kommt
die ganze Zeit? Ja, du denkst ja auch so, geil. So.
Was habe ich denn da geschafft?
Ja, richtig. Ja.
Und das ist, glaube ich, der erste Punkt, den man da ansprechen muss. Der zweite Punkt ist die völlig falsche Wahrnehmung von Zahlen, also sich mit seinen Zahlen intensiver auseinanderzusetzen und auch darauf zu hören, was ein Steuerberater sagt.
Es könnte sein, dass er recht hat.
Also am Tagesende verkaufen wir ja alle Expertenleistungen, Qualität.
Ja.
Und immer, wenn ich irgendwo hinkomme und mir ein Kunde sagt, naja, wir machen das so und so, weil, und ich argumentiere, wir sollten vielleicht am Branding was machen, ihre Markenkommunikation ist altbacken, sie wollen eine junge Zielgruppe ansprechen, da müssen wir irgendwie was machen. Und er sitzt mir gegenüber und nickt und sagt, nö, ja, aber das machen wir trotzdem anders.
Ja, genau.
Wir machen das mit den Fähnchen.
Ja, genau.
Und so saß ich beim Steuerberater. Du sitzt da, der sagt dir, Julius, wir müssen jetzt wirklich schauen, du musst deine Kosten ein bisschen runter, du hast kein Einnahmeproblem, du hast ein Ausgabenproblem,
ja.
Du musst dich privat ein bisschen bremsen, du musst dich in der Firma ein bisschen bremsen, du hast genügend Einnahmen. Wir haben das,
ja.
Wir sind in siebenstellige Dimensionen gekommen. In Oranienburg, mal eben schnell.
Krasse Scheiße, Alter.
Aber dann muss man doch eigentlich auch mit einem gewissen Menschenverstand beim Steuerberater sitzen und sagen, ja, der hat das studiert. Das wäre schon gut, wenn ich mir die Meinung dann auch mal anhöre.
Ja.
Aber irgendwie hast du in deinem Kopf selber...
Ich weiß es besser.
Naja, da kommt ja noch genug nach. Du machst jetzt in dem Moment, denkst du, oh, die 5.000 Euro, die machen den Kohl jetzt nicht fett. Die ziehst du jetzt mal raus. Oder jetzt kaufst du eben mal schnell 3 neue Laptops für 10.
Geht schon. So. Aber ich fand das Bild sehr, sehr geil, weil das dieses typische Kunde, wir machen es doch anders.
Ja, natürlich. Jeder war das mehr verführt. Das fühlt sich jeder von euch ertappt, weil ich glaube, diesen Moment hatte jeder von euch da draußen schon gehabt.
Das ist ein geiles Bild. Geht absolut richtig. Also da auch im Endeffekt auf die Expertise von externen Leuten nochmal zu hören, die das von außen sehen.
Genau. Und der letzte Punkt ist, irgendwann aus seiner Bubble aufzuwachen und zu erkennen, dass man eigentlich mehr oder weniger nur sich selber und seinem eigenen Unternehmen verpflichtet ist und nicht die Bedürfnisse der Mitarbeiter an die höchste Stelle zu setzen hat. Wir haben ganz lange versucht, alle Arbeitsplätze zu halten, niemanden zu entlassen, haben die Zahlen außer Acht gelassen und gesagt haben, wir halten die, wir schmeißen diese, es ist völlig wurscht.
Naja.
Nie irgendwie großartig mal auf den Deckel gehauen, wenn irgendwas schief läuft.
Ja.
Oder gesagt, Mann, das ist aber scheiße. Aber nachhaltige Konsequenzen, mal jemanden vor die Tür zu setzen und sagen, es reicht jetzt. Es war immer Happy Life. Und jeder wird sich dabei, glaube ich, auch selber erkennen, sobald es keine Konsequenzen gibt, fängt man an
durchzuziehen
und vor allem auf sich selber zu achten. Und da hätte man Ende 23, Anfang 24, hätte man schon reagieren müssen und sagen müssen, wir halbieren jetzt hier die Mannschaft. So. Und es wurde einfach bezahlt und bezahlt und bezahlt und Freiberufler hatten Dauerverträge, hier 7.000, hier 5.000, hier 6.000 und das Geld ist nur noch so raus.
Ja.
Und du hast immer nur ausgegeben.
Aber es kam da nicht mehr
raus. Aber der Return
lässt
dann nicht mehr.
Richtig.
Und damit bist du dann irgendwann einfach in krasse Liquiditätsprobleme gekommen. Und das hat sich dann wirklich auf die Qualität auch ausgewirkt.
Ja klar, weil du Stress und Druck hattest.
Du hast dann, also gar nicht in der umsetzenden Tätigkeit, aber was wir an ich, nicht wir, ich als auch als Aushängeschild und auch als Kommunikator im Kundenverhältnis, habe so viele Situationen hinter mir gehabt, wo du genau wusstest, du kannst das, was die Leute bestellt haben, kurzfristig ohne deren Anzahlung oder selbst mit deren Anzahlung nicht bestellen, weil deine Liquidität nicht reicht, weil du
selber kein Geld hast, auf gut Deutsch. Ja, ja.
Und das aufrechtzuerhalten, immer wieder auch als Sympathieträger die Leute da abzuhören, ja, ich weiß, ihr habt die Klamotten vor 8 Wochen bestellt, aber die kommen versprochen.
Ja, ja. Und ihr habt sie selber noch nicht bestellt gehabt, so indirekt, so gefühlt.
Genau,
ja,
weil das ist dann, also auch nicht die Größe zu haben, da einfach dann auch nachhaltig in die Kommunikation zu gehen, sagen, ja, sorry, wir kriegen es gerade nicht gebacken, kriegen es nicht auf die Reihe. Musste ich auch in Therapie führen. Also habe ich echt auflösen lassen müssen, warum ich diese Gänge nicht gemacht habe und nicht in die Kommunikation gegangen bin, weil das schon scheiße war. Und da haben wir viel verbrannte Erde hinterlassen, beziehungsweise ich auch als Mensch, weil sich das dann einfach auch in 25, Ende 24 angefangen hat, rumzusprechen, dass alle gesagt haben, geile Arbeit, herausragend, super Ideen, ein bisschen teuer, aber du kriegst was für dein Geld.
Ja, ja.
Und das war ja auch immer der Anspruch zu sagen, ich will nicht der Billigste sein.
Nö.
Aber wenn man mal uns mit den Hauptstadtpreisen vergleicht, glaube ich, sind wir immer noch wahnsinnig günstig.
Ja.
Also ich habe ganz andere Sachen schon auch gehört.
Mhm.
Und aber die Zuverlässigkeit, daran scheitert es manchmal. Und das wurmt mich bis heute, dass du persönlich verbrannte Erde hinterlassen hast. Das nervt mich.
Krass.
Aber gerade wenn ich jetzt so an andere Länder denke, wie ich möchte jetzt mal ein Beispiel USA sagen, da hinterlässt man irgendwie nicht so, okay, der ist mit einer Firma ist man gescheitert, okay, macht man die nächste. Also dieses, in Deutschland stört mich das teilweise schon so, dass man diese, okay, man ist gescheitert, man hatte irgendwie wie so eine, ja, Brandmarke möchte ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung, aber dass man einfach die Leute mehr ermutigt und sagt, ja, okay, das ist jetzt mal gescheitert, ich habe daraus gelernt und jetzt mache ich weiter. Wie würdest du denn, um den Schwung schon mal zu machen in dieses Weiter, du bist jemand, du hast auch den Mut, hier zu sein, auch größten Respekt, da ganz offen darüber zu sprechen, aber du möchtest jetzt ja auch nicht stillstehen, du möchtest weitermachen. Hast du da persönliche Wünsche, in welche Richtung du oder
naja, gut,
ich glaube, erstmal war wahnsinnig herausfordernd, sich mit dieser Situation auseinanderzusetzen, den Gang zu gehen und zu sagen, okay, ich krieg das nicht mehr umgerissen.
Mhm.
Also das Jahr 24 ist, das ist wirklich semi gelaufen.
Mhm.
Selbe Zahlen, selbe Umsätze, 30% Kostensteigerung, 60% weniger Gewinn, 65% alles, was an Gewinn quasi war, ist dann auch zum Löcherstopfen genutzt worden und du bist halt aus dem Jahr raus. Mit gefühlt null Euro dann übrig.
Also. Mhm.
Und in 25 war es dann so, dass wir Anfang des Jahres in die Sollbesteuerung gerutscht sind. Als Einzelunternehmen war ja Ist-Besteuerung und dann hatten wir gleich Anfang des Jahres nochmal Nachzahlung, Januar, Februar, März.
Mhm.
Dann kam die Vorauszahlung.
Mhm.
Das heißt, wir haben eigentlich kontinuierlich auch Anfang des Jahres, Mitte des Jahres mit rückgängigen Umsätzen dann noch alte Zahlen bewirtschaften müssen.
Ja, okay.
Auch ehe wir dann den Hebel gefunden haben, zu sagen, wir schrauben jetzt hier runter, weil die Zahlen erholen sich auch nicht. Es ist jetzt nicht unüblich, dass Januar, Februar ein bisschen schlechter ist.
Absolut, ja.
Aber März, April, Mai war dann genauso beschissen. So. Und
aber wenn ich fragen darf, war das ein, was mich total interessiert ist bei diesem Februar-März-Thema, war das eine Reaktion auf deine jetzt gefühlte Unzuverlässigkeit oder war das ein Thema der aktuellen Marktsituation?
Nee, das ist ein Thema der aktuellen Marktsituation.
Okay, also, perfekt, danke.
Ich glaube, dass jeder, der mich kennt, wird sich auch sofort daran erinnert fühlen und sagen, ja, kenne ich von ihm.
Ja.
Aber ich würde behaupten, dass im Zuge einer Zusammenarbeit viele andere Faktoren viel mehr Gewichtung hatten, als dann mal längere Wartezeiten auf irgendwas. Also wir haben niemanden auf irgendwas sitzen lassen und wir haben es dann immer irgendwie abgeliefert, auch wenn verspätet.
Mhm.
Aber wir haben eben niemanden dann auch im Regen stehen lassen. Das war mir auch ganz wichtig.
Mhm.
Und wir haben dann uns für alles auch irgendwie gerade gemacht.
Ja, geil.
Aber die Situation dann im März, April, Mai war ganz klar zu erkennen, dass die Budgets kleiner werden.
Mhm.
Es haben die Insolvenzen auch im Kundenkreis zugenommen, wo Gelder natürlich zurückgeblieben sind. Du hast eigentlich ab Mitte 24 eine veränderte Situation auch bei der Zahlungsmoral gehabt. Also auch das war natürlich ein Riesenthema, was deine Liquidität extrem eingeschränkt hat, wenn du kontinuierlich nur noch damit beschäftigt bist, hinterher zu telefonieren und zu sagen, wo ist denn das Geld? Was machen wir denn jetzt?
Genau, mal bezahlt ihr denn?
Wenn du dann auch in so einem kumpelhaften Miteinander arbeitest, ist auch deine Stringenz, was das Geldeintreiben angeht, sehr nachlässig. Also ich habe ja nun wie man so schön sagt, einen Volljuristen zu Hause, der immer wieder gesagt hat, du musst es mir doch nur hinlegen. Ist doch nicht schlimm. Ich kümmere mich doch drum. Aber man weigert sich. Man weigert sich, weil man sagt, man kennt die Leute und
genau.
Man möchte ja auch nachhaltig mit denen weiter Geschäfte machen und arbeiten. Und das löst sich schon. Aber es löst sich eben nicht. Und du rennst und rennst und rennst und auf der einen Seite kommt was rein, auf der anderen Seite sind wieder 3 Monate von irgendwas offen. Und dann ist das einfach, das ist scheiße und das nervt. Und dann war im März 25, April 25, hat man eben ganz klar gesehen, die neuen Projekte kommen nicht mehr rein. Also die Anfragen gehen rapide runter,
ja,
auch was Neukunden angeht. Projekte, die eigentlich schon beschlossen, angeboten und auch bestätigt waren, wurden nicht abgerufen, weil dann einfach die Kapazitäten nicht da waren. Drehtermine wurden verschoben, Image-Videoproduktionen sind ausgefallen, Webseiten sind auf halber Strecke oder auf halber Strecke einfach abgesagt worden. Und man sagt, ah, nee, machen wir jetzt doch nicht fertig. Oder du bist ja in diesem Modell, wie wir Webseiten umgesetzt haben, auch wahnsinnig viel auf Zuarbeit angewiesen.
Ja.
Und auch da ist es ja einfach so, dass die Kunden immer wieder dazu angehalten werden müssen, zuzuarbeiten. Und wenn die wirtschaftliche Situation einfach schlechter wird, muss natürlich mit kleineren Aufträgen auch das Volumen weiter oben gehalten werden. Die müssen mehr drehen an Auftragsanzahl, um den gleichen Ertrag zu fahren. Damit ist die Kapazität, auch sich mit Thema Werbung zu beschäftigen, viel kleiner, weil wir sind eben im kleinen und mittelständischen Bereich tätig. Ich sag mal, unsere größten Kunden haben 2000 Mitarbeiter, das sind dann kommunale Gesellschaften, die haben eine eigene Abteilung, aber der Mittel- oder der Standardkunde von uns ist das Unternehmen mit 20 bis 100 Mitarbeitern. Die haben keine Marketingabteilung.
Nee.
Die sitzen dort nach Feierabend mit mir im Restaurant beim Italiener und quatschen durch, was man eben haben möchte.
Richtig. Und damals war es Wein, jetzt ist es urplötzlich auch Wasser, wo du sagst, okay, der Kunde hat damals auch mal eingeladen. Jetzt urplötzlich merkst du auch, der Kunde lädt nicht mehr so ein und sagt, ja, wir können es auch beim Dönerladen treffen. Also so, ne?
Es gibt eine Veränderung, die Bedingungen werden knapper. Und
richtig.
Es achten alle doch darauf, dann die Gelder zusammenzuhalten. Und dabei fällt eben auch ins Gewicht Werbung und Marketing, auch so absurd, dass eigentlich dann in der Betracht hält.
Ja, danke dir. Danke.
Immer das Erste, was beendet wird. Also wir haben ja.
Würde eigentlich das Gegenteil sein für euch da draußen, aber auch als ein großes Learning. Das ist das, was man am Ende überhaupt immer durchziehen sollte. Wenn man das aufhört, dann fallen halt auch die Aufträge weg. Weil wenn ihr nicht mehr über euch Marketing macht oder Vertrieb macht, dann, ja, woher soll es dann kommen?
Ja, richtig.
Und dann, wir haben ja auch in dieser Social-Media-Betreuung, das haben wir ja auch die ganze Zeit über gemacht, hatten wir bis Ende 24, sagen wir so, 40 bis 60 Konten irgendwie kontinuierlich in der Betreuung.
Ja.
Und die sind von März bis Ende Mai von 60 auf 10 runter. Weil alle angerufen haben, gesagt haben, wir können uns das momentan nicht leisten. Wir müssen mal eine Pause einlegen. Und eine Pause ist natürlich, das war dein monatliches Grundrauschen, wie du natürlich einfach auch Geld verdient hast.
Logisch.
Und dann aber auf der anderen Seite kannst du es ja auch verstehen. Also am Tagesende kannst du sagen, vehement darauf bestehen, wir haben einen Vertrag, in diesem Vertrag steht drin, eine Kündigungsfrist bis und so lange wird gezahlt.
Richtig.
Wenn du dich so verhältst, kannst du dir sicher sein, dass der Kunde hundertprozentig weg ist, weil wir leben ja auch von Zusatzgeschäft.
Ja.
Du kannst dir hundertprozentig sicher sein, dass die Summen, die gezahlt werden müssen, nicht gezahlt werden.
Richtig.
Weil sie sagen, naja, dann müssen wir halt erstmal streiten.
Ja.
Und die Themen, wo ich dann gestritten habe, ich glaube, ich habe Klagen laufen, die laufen seit Anfang 23. Hier eine Terminverschiebung, hier eine Fristverlängerung, hier einen Wütetermin, hier was, hier 10.000 Euro fehlen, da 24.000. Die Mühlen der Behörden und der Gerichte mahlen auch so langsam, dass wenn du die Kohle dann wirklich brauchst, du sie nicht kriegst.
Und vor allem, du musst ja erstmal dafür investieren. Also überlegst du, hört sich so böse an, für 10.000 Euro, 5.000 Euro zu investieren.
Das kann auch passieren. Nämlich auch noch der Punkt, man wird zwar sehr schlechten Geld Gutes hinterher und da hat man...
Also ich sag mal, meine Anwaltskosten sind gering.
Grüße gehen raus an Papa.
Grüße gehen raus an Papa. Ich hab mit Geburt eine Rechtsschutzversicherung erworben.
Geil, das ist nicht der Standardfall.
Genau. Aber auf der anderen Seite, klar, du hast die Gerichtskosten vorzustrecken, die prozentual berechnet.
Ja.
Dann packst du auch
Streitwert, ne?
Genau, hast du 10.000 Streitwert, dann packst du nochmal 1.000er drauf. Und wenn du eigentlich hier schon jeden Euro irgendwie umdrehst, dann überlegst du dir das auch, ob du das machst. Und dann, das ist echt, echt nervig, so. Und damit ist dann das Konstrukt einfach auch Mitte des Jahres einfach zusammengebrochen. Da war dann, da konntest du dann auch nicht mehr, du bist nicht mehr Herr der Lage geworden. Du konntest die Leute nicht so schnell entlassen, du konntest die Kostenschraube nicht runterdrehen. Wir hatten ja keine großen Kosten ansonsten. Also wir haben Personal, Lizenzen und dann hast du hier ein bisschen Lizenzkosten für Adobe, dann hast du ein bisschen Lizenzkosten für andere Sachen, dann ist da vielleicht noch ein Auto, aber das sind ja alles gemessen an den Umsätzen, die ja siebenstellig dann irgendwann waren, sind ja, ich sag mal, 8.000 Euro im Jahr für ein Auto geschenkt. Auch wenn das dann immer groß wirkt, ne, ah, hier ein dickes Auto. Ach, Tagesende, wenn du kein großes Material hast. Dieser Dachdecker musst du hast ja eh irgendwie Kosten, die du produzieren musst. Ist das Auto halt auch echt wurscht. Aber es, in Summe war es dann einfach irgendwann, war es dann mit den Personalkosten und das war einfach
ja, vor allem, es kommt ja, die Summe sammelt sich ja an. Na klar, dann hast du mal Büro, dann hast du da mal, dann hast du hier noch eine Miete, dann hast du du, ich fand das, ich war damals bei meiner ersten Gründung oder andersrum, bei der Gründung war ich total aufgeregt, weil 10 Euro oder weiß ich was, Microsoft gekauft. Dann war so, okay, gut, 10 Euro kann ich mir leisten. Ja, dann kam plötzlich noch, dann weiß ich was, keine Ahnung was, Rechtsschutzversicherung. 300 Euro im Jahr, also auch nochmal gefühlt 30 Euro. Okay, jetzt sind schon mal 40 Euro. Dann kam noch die Software, dann kam noch das und plötzlich war ich so bei 150, 200 Euro im Monat. Ich habe noch nicht mal Geld verdient, dann musste aber damit schon leben. Dann kam irgendwie so von wegen, dann wollte ich zu Hause raus, also arbeitstechnisch, weil ich gesagt habe, ich habe von zu Hause auch, ne, im Kinderzimmer jetzt sozusagen, bei uns war sozusagen oben über dem Wohnzimmer, habe ich so in so einer kleinen Ecke gesessen. Ich sag, Alter, ich will hier arbeiten, ich muss es irgendwie hinkriegen. Da habe ich mir ein Büro für 200 Euro gemietet. Scheiße, war ich aufgeregt. Weil jetzt hatte ich 200 Euro plus Excel plus Microsoft plus Buffer plus bla. Also hatte ganz viele Softwarelösungen und ich war so, oh mein Gott, ne? Dann muss ich immer 1.000 Euro verdienen und habe noch nicht einen, also ich habe noch nichts mal für mich Gehalt gehabt.
Genau.
Also.
Und das ist auch was, wo ich mich im Nachgang über mich selber wahnsinnig ärgere, wenn ich jetzt reflektiere und ich habe jetzt eine Zeit hinter mir und die letzten Monate, ich hatte viel Zeit zum Selbstreflektieren.
Kann ich mir vorstellen.
Ich konnte dir im Mai oder im April nicht mal sagen, was ich monatlich an Fixkosten hatte. Ich habe gar keinen Überblick mehr gehabt. Ich konnte es dir nicht sagen. Ich wusste es nicht. Ich konnte nicht wissen, wusste nicht, Pi mal Daumen, naja, da sind irgendwie so 40.000 sind Personalkosten. Dann kommt noch den Arbeitgeberanteil dazu. Dann haben wir ja ein bisschen Lizenz, auch ein Auto und eine Versicherung, eine private Krankenkasse. Aber ob ich jetzt im Monat 60 oder 70.000 Kosten hatte, keine Ahnung, wusste ich nicht.
Krass, ne?
Weil du einfach, wenn du so verstreut bist und auch so gefangen in deiner kreativen Bubble, sind das Themen, die ich mit meinen kleinen Einschränkungen, also ich bin diagnostizierter und auch therapierter ADHSer, also richtig mit.
Willkommen hier am Tisch.
Also auch das ganze Thema einmal Ritalin durchs Abi und so weiter und so fort.
Kenne ich.
Was? Das sind Sachen, die machst du einfach nicht, wenn du darauf keinen Bock hast und du weißt, es ist wahnsinnig wichtig, dass ich jetzt hinsitzt und meine Kostenstruktur aufschreibst und dir mal, du hast ja auch viel Hilfe gehabt von Freunden. Mein ganzer Freundeskreis besteht ja nur aus Selbstständigen. Ich habe ja eigentlich nur noch Unternehmer in meinem Freundeskreis die letzten 10 Jahre, weil auch die ganze Interessens- und Gemengelage ja sich auf dieses Thema fokussiert und die Freunde, die du so aus Schul- und Studienzeiten hattest, die haben ja gar nicht verstanden, wenn du auf dem Freitagabend angerufen hast, ja, sorry, komm nicht in die Kneipe, ich muss noch was machen. Oder ich bin noch im Termin. Oder ich sitz im Papillon und habe noch Kundengespräche.
Ja,
klar, sitzt du da und hast
Kundengespräche. Richtig, genau, ist ja Freizeit. Nein, Mann.
Es ist Business für uns.
Ja.
Und klar hast du Spaß. Und ich habe eine Menge Spaß gehabt in den letzten Jahren.
Darf es ja auch mal sein.
Aber du beschäftigst dich dann genau mit diesen Themen nicht. Und das ist dann eben ein Neckbreaker, ne? Da haut dir dann die Beine weg, wenn du auch selber dich nicht reflektieren kannst und auch nicht weißt, was muss ich denn eigentlich überhaupt drehen und du keine rationale Betrachtung mehr dazu hast, sondern nur noch so Pi mal Daumen arbeitest. Und das geht so lange gut, solange das Geld einfach reinkommt.
Ja.
Aber wenn du mal, und eine Selbstständigkeit ist eben so, ich war halt verwöhnt, weil ich hatte eben dieses über 7 Jahre.
Was war dein Geheimnis? Also was war dieses so? Warum so die ganze Zeit? Warum war bei dir nicht so?
Ich glaube, weil ich ein sehr aufgewecktes und sympathisches Kerlchen bin, was durch eine wahnsinnig gute Schule zu Hause gegangen ist. Also ich kann mich einfach auf alle Eventualitäten einstellen und kann von bis mich auch unterhalten. Also ich habe keinen klassischen Kunden. Sondern ich kann Politik machen, ich kann mich eine Stunde lang mit dem Landrat hinsetzen und kann über Kommunalpolitik diskutieren, weil ich da einfach interessiert bin.
Ja.
Ich kann aber auch mit dem Dachdecker in der Kneipe sitzen und mir 2 Stunden Herrengedeck reinzimmern,
ja,
und gehe raus mit einem Auftrag für 30.000 Euro und der denkt sich, was für ein geiler Typ.
Ja, nice.
Und ich glaube, ich kann gut verkaufen. Also ich verkaufe keine Scheiße, ich verkaufe keine Produkte, die es nicht wert sind, aber ich kann den Leuten erklären, warum es sinnvoll ist, deutlich mehr auszugeben, als sie eigentlich wollten.
Nee, finde ich geiler, hätte man das nicht sagen können. Danke dafür, weil das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das heißt aber, für die zukünftige Vision heißt ja im Endeffekt, wenn man jetzt weiß, okay, als erstes wird eine Buchhalterin eingestellt, die wirklich das Sagen hat in der Firma gefühlt. Also jetzt mal übertrieben gesagt, in 5, 6, 7 Jahren, wenn man sagt, okay, man setzt sich auf den Gaul nochmal rauf, keine Ahnung was oder wie auch immer.
Doch, wenn hier rechnen küsst, vielleicht sinnvoll wäre, vielleicht
jemand, der glaube,
Personal kümmert und dann auch vielleicht die Zahlen noch im Blick hatte und dann sagt, naja, vielleicht soll man lieber eine Person rauswerfen, als eine neue
einstellen. Ja, aber das würde ich gerne mal ergänzen, weil ich kenne das ja auch von ganz vielen Unternehmen, dieses, du willst ja der Gute sein, du willst ja der Liebe sein, du willst ja, und wenn ich jetzt sage, Markus, deine Arbeit ist scheiße, ja, vielleicht können wir es höflicher verpacken und du tust dem Unternehmen gerade weh, dann ist es ein Thema, wo ich sage, ganz ehrlich, also wenn ich solche Gespräche führen müsste, habe ich, nee, nicht Angst, habe ich, ne, also jetzt, ich habe keine Angst, das ist unangenehm, ich will dieses Gespräch nicht führen, ich bin der Sunny Boy, ich bin der Typ, der geil ist.
Der immer gut drauf ist und der auch immer für gute Laune sorgt.
Genau.
Ich weiß nicht, ich habe mal einen Kunden gehabt, der hat seine Mitarbeiter reingestellt und hat gesagt, Mensch, also ich kann mir das ohne dich in dieser Firma eigentlich nicht vorstellen,
ja,
würde es aber trotzdem mal probieren wollen. Und das habe ich mir so ins Hirn brennen lassen, dass das auch so die Herangehensweise war, aber ich habe auch in letzter Konsequenz das einfach viel zu wenig gemacht.
Ja, ja.
Und
das ist schwer.
Das ist super schwer und das, man muss einfach die persönliche Note von der unternehmerischen Interessenlage trennen. So.
Ja, ja.
Und das hab ich einfach nicht gelernt. Und da muss man eben, wenn man, um darauf zurückzukommen, was bringt die Zukunft?
Ja.
Am Tagesende, wenn es da nochmal einen Weg in die Selbstständigkeit gibt, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das nicht passieren wird, weil ich glaube ich auch nicht der Typ bin, der
aufgibt.
Der aufgibt, beziehungsweise auch der in der Verwaltung jetzt
sitzt. Amte.
Genau. Absolut. Die werden sich freuen.
Ja, wir machen
jetzt dann. Ja.
Ich bin jetzt Ordnungsamt.
Nee, Zulassungsstelle.
Genau.
Aber in Zukunft ist selbstständig. Und da, es gibt eine relativ einfache Grundformel.
Ja.
Du gehst raus,
ja,
verkaufst ein Produkt, was du gut kannst,
ja,
und du bist sympathisch. So. Und du musst nur die Bedürfnisse deines Gegenübers erkennen. Dann kannst du alles verkaufen.
Genau.
So.
Erkennen wichtig. Das Erkennen ist so. Ich finde, das ist so, den Bedarf zu ermitteln und dann zu sagen, weißt du was? Und hier, ach, wir wollen nochmal 1 Euro? Nee, bei uns kostet es 4. Aber dafür kriegst du auch alles, was du haben willst.
Genau.
Wupp.
Und da muss man sagen, das kann man auch wieder schaffen.
Locker.
Wichtig ist nur, mein Vater hat mir jetzt in dieser Zeit, die ja auch einfach super schwierig für so eine Familie ist.
Also, ja, ja, ja.
Wenn man jetzt das mal reflektiert, du gehst irgendwie zu so einem Insolvenzanwalt, der berät dich dabei.
Ja.
Ich war ja nur ein Einzelunternehmen, damit hattest du ja keinerlei Themen, was Insolvenzverschleppung angeht und dergleichen. Aber diesen Gang zu gehen, zu sagen, dein Baby, was du in den letzten 10 Jahren aufgebaut hast, das stirbt jetzt.
Und genau.
Also wenn man das mal sich anguckt, Just Connected, das Just steht halt, ist ein Anagramm für Julius Steffen. Also
ja,
ich werfe meinen eigenen Namen weg.
Ja, ja, ja.
Und es fällt dir unfassbar schwierig, dich darauf zu besinnen, noch zu sehen, was hast du eigentlich geschafft? Du siehst nur noch, was hast du nicht mehr geschafft? Und diese Kultur dieses Scheiterns, die ist einfach so schwierig bei uns in der Region oder auch in Deutschland.
Genau, Deutschland.
Ja. Weil
du darfst nicht scheitern.
Du darfst nicht scheitern und es ist einfach, du bist so sehr im Fokus dann plötzlich. Mein Wesen und mein Typus Mensch hat sicherlich auch dazu beigetragen. Also ich habe die letzten Jahre einfach wahnsinnig doll die Fresse aufgerissen und war extrem laut.
Ja, ja.
Egal wo ich war. Und ich sag mal, den Hang zur dritten Flasche Champagner abends um 1, der hat das jetzt vielleicht auch
nicht gerade unter euch.
Also war ich nicht gerade. Nicht, oder hat es ganz besonders unterstützt.
Ja.
Und da hat man gelebt. Und das sind auch meines Erachtens sind das nicht die Themen, die dir dann das Genick gebrochen haben. Die haben das befeuert. Aber wenn
es ja so auch bleibt, oder sie haben auch das Scheitern betäubt.
So, und wenn du eben so auftrittst, dann musst du eben auch davon ausgehen, dass du dann im Fokus stehst, wenn es dann knallt. So. Und ich habe ganz viele Gespräche geführt, auch mit unterschiedlichsten Leuten, die mich da auf diesem Weg jetzt auch unterstützt haben. Und am Tagesende
ja,
ist nur eins wichtig. Ich bin weder der Erste, noch bin ich der Letzte.
Genau.
Und das,
allein du hast auch, Philipp, gesagt, in letzter Zeit oder in den letzten Monaten hast du von vielen Insolvenzen mitbekommen. Das ist vielleicht auch aktuell, muss man sagen.
Es, ja, aber ich muss, also.
Es ist ein Thema, das präsent ist.
Absolut.
Es passieren kann. Und
genau.
Ganz wichtig für euch da draußen, man ist nicht gescheitert. Mit dem Unternehmen vielleicht, aber nicht menschlich. Und es gibt auch immer einen danach und es geht auch immer irgendwie auf vielleicht eine andere Weise weiter. Und mein Credo für euch da draußen, dass wir mit dieser Fehlerkultur hier in Deutschland wirklich auch lernen und den nächsten Schritt gehen.
Wenn ich genau darauf
möchte, dass wir auch weiterkommen und vielleicht auch mit auf eine andere Weise.
Da würde ich aber gerne nochmal ergänzen, also weil das, also das interessiert mich auch nochmal persönlich ganz doll, weil es gibt, also auch, wie, ich finde es immer so ein bisschen, also ich will jetzt hier kein Männer hier Deep Talk, so lass uns mal über Probleme reden, sondern so, mir geht es aber trotzdem darum, was mich persönlich interessiert, weil das, was ihr ansprecht, ist, finde ich zumindest aufgrund dessen, dass ich mit sehr vielen Unternehmen im Austausch bin, haben diese Männerwelt, ja, da redet nie einer drüber, aber ganz oft diese Herausforderung. Was ich total krass finde, wo ich sage, warum sagt ihr das denn nicht? Wenn du selber sagst, ne, Austherapeut, ADS oder sonstiges, wo ich sage, ey, ja, ich finde das total krass wichtig, dass man sich genau damit beschäftigt, weil was mich persönlich interessiert, also gerne auch, ne, also ich sage das auch öffentlich, du darfst jetzt mal, ich will nicht sagen der letzte Gang, aber der letzte, wo du selber wusstest, okay, scheiße, das wird jetzt eine Insolvenz.
Am Tagesende muss man aber auch so fair sein, auch ist es für mich einfach das erste Mal und hoffentlich auch das letzte Mal.
Auf jeden Fall.
Und um dich schert sich auch keiner. Also am Tagesende, es ist allen völlig egal, was mit dir passiert. Bei mir bricht, ist alles zusammengebrochen.
Ja, das meine ich ja.
Privat, du bist in einer privaten Situation, wo du plötzlich vor dem Nichts stehst.
Ja,
also,
ja,
du fängst ja an, Hirngespinste zu machen, ob der Insolvenzverwalter jetzt die Kinderfahrräder aus der Wohnung schleppt. Also so eine Dame sind dann einfach bei dir im Kopf. So.
Ich beschäftigt halt alles.
Und da die Mitarbeiter, die angestellt sind,
ja.
Die ihnen fehlt vielleicht jetzt ein Monatsgehalt, vielleicht auch ein zweites. Aber die suchen sich einfach einen neuen Job.
Und kriegen ja Arbeitslosen. Wenn man es bösartig sieht, sind die ja abgesichert.
Ja, das ist auch alles gar nicht so einfach. Also in so einer Übergangsphase, wenn du zum Beispiel, wenn der Steuerberater die letzte Lohnabrechnung nicht mehr gemacht hat, kann er die Arbeitsbescheinigung nicht ausstellen. Das heißt, die Leute kriegen das ja alles nur noch elektronisch, gibt auch keinen Sonderfall. Der Steuerberater kann aber dann nur vom Insolvenzverwalter beauftragt werden. Der Insolvenzverwalter wird aber erst beauftragt oder eingesetzt, wenn der Gutachter fertig ist. Also auch da sind ja Sommerferien. Und das ist klar, ich sag mal, das ist ein Prozess, der zieht sich halt gut und gerne auch mal 4, 6, 8 Wochen. So. Und du stehst halt da und sagst, ich kann nicht, also ich kann nichts machen. Mir sind die Hände gebunden. Ich habe keinen Zugriff mehr auf Konten. Ich kann nichts tun. Und Das ist echt eine herausfordernde Situation für einen selber. Und wenn du dann einfach ja da dich damit auseinandersetzt, also der letzte Gang für mich war dann zur Beratung beim Insolvenzanwalt. Das war so mit den Aktenordnern, mit den ganzen Verträgen und den Gläubigern und den ganzen Schreiben, auch vom Finanzamt und dann die ganzen anderen Themen und auch die Auszüge deiner eigenen Postliste und sagen, hier, das ist das, hier sind die Bankkonten, hier ist das. Das ist echt, da sitzt du dann und gehst raus und denkst dir, oh, jetzt fährst du in die Kneipe.
Ja, genau.
Hast du aber keine Kohle?
Ich lade dich ein. Nein, aber der Gedanke, das, also finde ich krass, wenn ich jetzt so raushören darf, weil du hast jetzt so relativ oft auch deinen Vater immer, also jetzt wahrscheinlich auch Mama und sonst, ne? Also ja. Deinen Vater immer sehr gut erwähnt. Also das, was, wie ging es damit? Also wie hat er, wenn ich fragen darf, auch die Familie und der engere Freundeskreis damit reagiert so? Also
muss man sagen, herausragend. Also ich hab wirklich, so eine Situation ist eine Extrembelastung für eine Familie.
Und 100%.
Also ich sage, ich bin jetzt 32.
Ja.
Und ich glaube, meine Eltern haben sich das anders vorgestellt, als dass ich mit 32 nochmal irgendwie übergangsweise im Kinderzimmer oben wohnen muss. Aufgrund auch von diversen privaten Themen zu Hause. Und
alles gut, ja.
Daran bricht ja dann auch irgendwie gefühlt alles zusammen an so einer Situation. Aber da gab's nie einen Vorwurf, da gab es nie eine Situation mit, na dann, jetzt gehst du mal hier zu Rewe und machst du mal einen Job.
Ja, sondern.
Sondern da war immer klar, wir kriegen das gemeinsam hin, wir unterstützen, wir sitzen viel zusammen, wir reden offen über alles. Die offene interne Familienehrlichkeit ist, glaube ich, was wahnsinnig wichtig ist und wo ich mit Fug und Recht sagen kann, dass ich so eine Familie habe. Zwei Brüder dazu, die an jeder Ecke und Ende irgendwie unterstützen.
Geil.
Und einen sehr ausgewählten, engen Freundeskreis. wo sich auch ganz schnell die Spreu vom Weizen trennt. Also auch da muss man ganz ehrlich sagen, wenn man so ein Lebemann ist wie ich und du in deinem Telefon 3500 Kontakte hast, davon kannst du 2000 anrufen, wenn es richtig gut läuft und jeder geht mit dir abends weg.
Logisch. Die teilst ja. Hast ja damals zumindest gemacht.
Du teilst oder du gehst einfach schön aus und dann gehst du hier essen, machst du da und ach komm, wir machen mal was und da ist das alles fein. Aber wenn du Freunde hast, die mit dir auch irgendwie arbeitstechnisch verbunden sind oder die auch ohne mit der Wimper gezuckt haben, zu sagen, ja, ich unterstütze dich und ich bin da.
Ja, genau.
Das sind dann nicht mehr ganz so viele. Und es ist völlig klar, dass wenn man so laut ist wie ich,
ja.
dass du dann auch relativ schnell in aller Munde bist. Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns heute hier
verabredet haben, weil
man hat jetzt die Möglichkeit, irgendwie das selbstständig zu kommunizieren. Und es ist auch wichtig für mich selber, das damit zu verarbeiten und zu sagen, hey, ich komme damit mir selber ins Reine.
100%.
Es ist nicht schlimm. Es kann passieren. Es lief 10 Jahre super.
So. Das, was mit Fehlerkultur auch eben meinte, das ist eben Kronrücken weitergehen. Es geht in irgendeiner Weise immer weiter. Vielleicht auf eine andere Weise, als man sich selbst ausgemalt hat. Aber es geht immer irgendwie weiter. Und ich meine, du hast so viele Fähigkeiten in den letzten Jahren aufgebaut. Und
ich finde, die wichtigste Fähigkeit ist ja deine Persönlichkeit. Und das ist ja das, wenn man es ganz genau nimmt. Du konntest ja, wenn man es jetzt mal bösartig sagt, sogar Scheiße zu Gold verkaufen und hast.
Der Eindruck wollen wir hier nicht
erwähnen. Nein. Du kannst, habe ich gesagt. Nicht, dass er es gemacht hat. Ich würde sagen, du kannst. Das heißt, wir haben eine Kompetenz, wir haben eine Persönlichkeit, du hast ein Lachen, du hast ein Lächeln, du hast eine tolle Art und Weise. Und ich glaube, ich glaube, das ist das Wichtigste. Das alles andere kann gerne der Insolvenzverwalter haben. Das sollte man dir nicht abnehmen dürfen.
Das kann er auch nicht.
Genau. Und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist für die Zukunft.
Was du da aufgebaut hast, auch eben die Erkenntnis an den guten, an auch den schlechten Dingen, wo es.
Genau, und einfach jetzt einfach
so mit dieser Erkenntnis auch einen neuen Wandel gehen kann.
Und jetzt einfach auch die Erkenntnis zu haben, lieber an der einen oder anderen Stelle ein bisschen weniger. Vielleicht auch, was so Sozialkontakte angeht, einfach sich mal zu besinnen und zu sagen, du musst nicht mit jedem immer ganz close sein.
Ja, genau, richtig.
Du kannst ein gutes Arbeitsverhältnis miteinander haben, aber du musst auch nicht mit jedem in den Urlaub fahren und du musst auch nicht mit jedem jede Nacht durchziehen.
Genau, Best Buddies.
Und da eine gewisse Selektierung vorzunehmen und die Leute, die dir wichtig sind und die dir wohlgesonnen sind und die dich mit deinen Stärken gerne nehmen, aber auch mit deinen Schwächen, an denen festzuhalten und an denen auch dann einfach oder mit denen gemeinsam den weiteren Weg irgendwie zu gehen. Und das sind eben nicht mehr 50 oder 100, sondern es sind eben 5 oder 10. Und das ist für mich okay. Also ich bin damit total fein. Ich bin da auch, glaube ich, ein Stück weit geläutert, muss man sagen. Weil man einfach das dann auch ganz schnell feststellt, dass sich da Dinge verändern.
Ja, logisch.
Und das gehört zum Leben dazu. Man sagt ja so, alle 7 Jahre hast du so einen Wechsel drin. Ja,
genau.
Ich habe mich vor knapp 10 Jahren selbstständig gemacht oder 9 Jahren. Habe meinen ersten Freundeskreis aus Schulzeiten quasi eingetauscht gegen Leute, die nur noch selbstständig sind. Der war dann riesengroß.
Ja, klar.
Und jetzt sind wieder 7 Jahre rum und jetzt hast du quasi den Twist nochmal und sagst, okay, jetzt komprimierst du das mal und dann hast du so den Inner Circle, mit dem du jetzt auch in die Zukunft gucken kannst.
Also wenn ich auch nochmal sozusagen an die Leute da draußen sozusagen auch nochmal das so richten darf, dass solche Situationen, denn wenn sie vorkommen sollten, sich da auch explizit diese Spreu vom Weizen trennt, dass man auch da sich auch wirklich Hilfe holt, wirklich dieses Problem auch nicht alleine beschäftigt und da leider dann wahrscheinlich auch immer bekannt wird, wer dann wirklich die Spreu vom Weizen sozusagen ist, da auch dann dementsprechend auch auf die Familie, auf Freunde, auf wahre Freunde sich dann auch nochmal verlassen zu können. Weil ich glaube, das ist auch nochmal so, wenn ich das aus meiner Sicht geben würde, würde ich auch fast 5 Leute nennen, wo ich sage, die kann ich egal wann anrufen. Das Einzige, also ich habe das mal als Fallbeispiel mal gebracht, wenn ich den nachts um 3 anrufen würde, sage, ey, mein Haus ist abgebrannt, meine Wohnung ist, meine Frau hat mich verlassen, keine Ahnung was, dann würde er sagen, ey, du Penner, du weißt doch, wo der Schlüssel ist, komm doch einfach vorbei. Also der würde sich eher beschweren, dass ich ihn nachts angerufen habe, so von wegen, komm doch einfach rum, du weißt, wo die Couch ist. Also ich glaube, da ist eher so ein Aspekt, den ich sehr, sehr wichtig finde, auch, dass man da auch dementsprechend, also dass du das auch so berichtest, weil das ist für mich, glaube ich, so dieses, na, wie sagt man, diese Stärke zu haben, zu sagen, ey, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter und da dann im Endeffekt diese Menschen auch zu haben, die dich dann in dem Moment aufgefangen haben. Also nicht mal, dass sie gesagt haben, ey, du bist schwach, sondern lass uns weiterlaufen.
Ja, Bumm. Ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig, wenn du jemand, also wenn so jemand wie ich, der in seinem Freundeskreis und auch in seinem Netzwerk immer dafür zuständig war, entweder die Laune hochzutreiben.
Oder der Stärkste zu sein.
Oder auf der anderen Seite auch immer dafür zuständig war, Leute zusammenzubringen. Also jeder, der mit mir arbeitet oder jeder, der mich kennt, weiß, dass ich wahnsinnig viel Wert darauf lege, die Leute an meinem Netzwerk profitieren zu lassen. Gar nicht, um mich damit zu rühmen, aber ich versuche schon, die Leute, die mir wichtig sind, überall irgendwie so zu platzieren, dass sie auch durch mich einfach ein Stück weit einen Vorteil durchgenerieren. Ob das ein Gastronom ist, den ich vor 5 Jahren kennengelernt habe, wo ich geguckt habe, dass die Leute, die in meinem Dunstkreis sich bewegen, dort essen gehen, dort ihr Catering stellen. Ob das der Heizungssanitärfritz ist, den ich dann vermittle und sage, hier, ich habe da. Ob das eine Leckageortung ist, die ich zu meinen ganzen Freunden mit Hausverwaltungen schiebe. Mein Telefonbuch ist ja voll mit Kontakten, einfach weil ich auch so branchenübergreifend tätig war. Also ich würde behaupten, mit meinem Telefonbuch kann man ein ganzes Haus innerhalb von 6 Monaten bauen, weil ich kenne von jedem irgendwas.
Richtig.
Den Hersteller der Porenbetonsteine, über den Dachdecker, über den Heizungssanitär, über den Elektriker, über den Software-Ingenieur für die Jalousiekästen und den Küchenbauer und dann die teuren
Möbel. Die Bank, die das finanziert.
Die Bank, die noch finanziert und dann die teuren Möbel.
Okay, den kennen wir auch.
Müssen am Seitenplatz.
Käse geht raus.
Und wenn du dann stolperst, kannst du dir auch noch die Zähne in der Praxis machen lassen.
Ja,
und dann ist alles fein.
Die Nase wird auch noch gerichtet, dafür kriegen wir auch noch einen.
Genau.
Haben wir auch noch.
Ja, klar. So, und das war mir natürlich auch immer ein Anliegen. Und damit bin ich ja auch ein Stück weit bekannt geworden, Leute zu verbinden und zu vernecken, zu connecten.
Connecten, ja, genau.
Und dann derjenige zu sein, der zu sagen, jetzt läuft es bei mir nicht mehr. Jetzt
brauche
ich kann nicht mehr eure Probleme lösen, sondern ihr müsst jetzt meine lösen, ist unfassbar schwierig. Weil man so mit sich selber kämpft und so hadert und auch so ein, man muss für sich auch erstmal wirklich verstehen, dass das einfach passieren kann. Dass man dadurch weder ein besserer noch ein schlechterer Mensch wird. Und das ist das Thema, was so emotional dann mitschwingt. Dass du Angst hast,
das ist halt krass, ne?
Dass die Leute
dich nicht mehr sehen.
Dir nichts mehr zu tun haben wollen und dich nicht mehr sehen wollen, weil du eben nicht mehr der bist, der du warst.
Du bist, du
bist jetzt weniger, weil du bist de facto erstmal pleite.
Ja, und du bist gescheitert. Oder so, ne? Also du bist ja eigentlich normalerweise immer das zu den Leuten, nicht ich würde ungern sagen, zu dir hinauf, aber die werden manchmal gerne so wie du oder wollen mit dir sein oder wissen, wenn du läufst, fällt links und rechts genug Spaß und Laune ab. Also so egal, was du machst, ne? Du wirfst eine Delle rein und alle sind davon, wuhu, ne? Also wenn du auf der Party, wenn die Party vorher nicht läuft, dann ist es so ein Thema, wenn Justus kommt, Julius kommt, jetzt sag ich schon wieder Justus, wenn Just Connect, meine Fresse, siehst du, ich hab's versucht. Wenn Julius kommt, dann läuft die Party erst richtig.
Das würde man mir attestieren, ja. Das war wohl so.
Kenne ich. Das ist leider unser Problem. Deshalb bin ich immer so dieses, also das ist, deshalb sage ich auch, ist das, finde ich, umso wichtiger, auch nochmal über solche Situationen zu reden. Also das Scheitern, was eigentlich, finde ich, der größte Wachstum gerade ist. Also der größte Wachstum, weil das einen Julius sozusagen, dass sogar einem Julius das passieren kann. Aber trotzdem, wie man damit umgeht. Ne? Und das finde ich halt eigentlich eher die größere Stärke jetzt gerade.
Genau, ist für dich selber, ist wirklich ein irrer Prozess, den man durchmachen kann.
Ja.
Gibt viele Dinge, die würden mir nicht mehr passieren.
Hm.
Gibt Dinge, die würde ich wahrscheinlich bis heute genauso machen. Hm. Also aus mir wird niemand werden, der auf der Party die ganze Zeit hinten rechts am Tisch sitzt und sich 5 kleine Bier bestellt.
Aber das ist okay, dann müssen wir ehrlich sein. Das wird nicht.
Das wird nicht. Da bin ich echt im falschen Körper.
Ja, ist so, okay.
Ich glaube, in mir steckt ein Stück Applaus. So, naja, ist so. Ey.
Aber ich finde, genau das ist ja das, was ich sage. Und selbst wenn man das durchmacht, so trotzdem zu sein, ist ja auch genau das, wo man sagt, das haben die Menschen ja an dir oder an dieser Situation auch immer so gemocht und geliebt. Und das ist ja aber auch so ein Thema, wo ich sage, ich glaube, das wird ja auch nicht die Lernkurve sein, dass du das anders sein machen musst, sondern dass du sagst, hey, beim nächsten Projekt, okay, da suchst du dir die Leute, die das ausbessern, deine Schwächen ausbessern.
Genau, und eine Fehlerkultur und einfach auch an sich selber mal zu messen.
Genau, die eigenen Fehler zu akzeptieren.
Und eben nicht das Gefühl zu haben, alles managen und leiten zu wollen.
Ja, ja.
Und wenn es dann darum geht, den Finger mal an sich selber zu messen, das dann so wegzumoderieren. Sagen, ja, stimmt schon.
Aber guck mal da.
Aber wenn das und das nicht gewesen wäre, dann hätten wir das Thema ja nicht.
Ja, genau.
Da muss man wirklich auch reflektierter werden. Und ich konnte diese Zeit jetzt auch wahnsinnig gut nutzen, um Selbstreflexion auch zu lernen. So. Und
krass.
Da gibt es auch Mittelchen und Möglichkeiten, wie man das machen kann und Therapiemöglichkeiten und so weiter. Und ich glaube, wenn man da gut aufgefangen wird und sich auch dabei Hilfe sucht. Also ich habe nur eine Mutter, die ist auch noch Heilpraktikerin. Also da
wollte gesagt, alles Self-Service und alles
das läuft bei mir.
Kann ich dir sagen. Also die
wäre der Vorteil, müssen wir aufpassen.
Ja, die dann auch ins Zimmer kommt mit 32 und sagt zu meinem Freund, jetzt gibt's hier das und das und jetzt stehst du mal auf, jetzt gehst du mal zum Sport, egal was du den ganzen Tag über machst. Du kannst auch abends mit uns Wein trinken, aber du verfällst hier nicht in Lethargie und bleibst im Bett liegen. Sondern ich habe den Termin hier bei der und der Therapeutin gemacht, da gehst du heute mal hin und ich habe hier keine Lust auf Burnout oder irgendwie Depressionen.
Ja, genau, richtig.
Also ich möchte das nicht verharmlosen und sagen, dass das nicht jedem passieren kann. Hätte ich diesen Support nicht gehabt und hätte ich nicht diesen familiären Rückhalt gehabt und auch diese Unterstützung und diese Stärke, die dir von hinten irgendwie dann zugeschoben wird, wäre das eine absolute Paradesituation für eine ganz klassische Burnout-Depression gewesen.
Und dann hättest du wahrscheinlich auch nicht den Mut, auch hier zu unserem Podcast zu kommen und ganz offen darüber zu reden.
Ich möchte auch ergänzen, weil, und das ist auch ganz wichtig, auch die Ausrede dahinter, weil wenn man Burnout, wenn man Ängste hat, wenn man Panik hat, wenn man unlegliche Situationen auf sich zukommen lässt, dass man sich dann auch die Hilfe sucht und sich da dann helfen lässt oder vielleicht auch auf die Leute, Mama, Papa oder Freunde oder Familie sagt, ey Mensch, weißt du was, du rennst seit, also vor Beispiel bei mir, eine Kundin kam zu mir, Herr Körting, Sie rennen seit 6 Monaten nur noch im Vollgas. Geht's Ihnen wirklich gut? So, geht's Ihnen wirklich gut? Und das ist so ein Thema, wo ich sage, okay, stopp, wenn mir das eine Kundin vor außen sagt, dann muss ich mir mal Zeit nehmen und zu gucken, warum sagt sie mir das?
Ja.
Und deshalb, also.
Ich glaube, das ist ja die größte Hürde an so einer Situation, Burnout, Depression und Co., dass gerade so Typen wie wir, die immer unter Vollgas fahren und die immer auch in der öffentlichen Wahrnehmung die sind, die leisten und performen und damit glänzen.
Richtig. Und glänzen wollen
auch. Ja.
Ne? Ja, muss man
auch sehen. Und die ja auch ein Leistungspensum haben, was ja über das Normale deutlich hinausgeht.
Ja.
Auch aus eigener Bereitschaft und aus eigenem Antrieb, nehmen sich ja keine Hilfe. Die sitzen ja selber da und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, also.
Ich brauche das ja
nicht. Hier passiert es
nicht. Richtig.
Und das ist.
Muss man sich selbst gegenüber auch ehrlich sein und sowas wie Therapie oder Unternehmensberatung, das sind alles Punkte, wo man selber erkennen muss, dass man da vielleicht auch Hilfe braucht und auch den Mut zu haben, Hilfe anzunehmen. Also, das ist nämlich auch so ein Punkt in Deutschland, gerade auch im Sinne von Fehlerkultur. Es ist nicht schlimm. Auch die größten Bosse in irgendwelchen DAX-Konzernen, die haben auch ihren Coach. Die haben auch
ihren. Die geben mehr Geld für Coaching aus
als
für was anderes.
Das ist nichts Schlechtes. Und ihm Hilfe zu holen und anzunehmen und gar weiterzuwachsen, das macht den Unterschied.
Also ich muss sagen, ich habe ja mein Unternehmen 22 gegründet und ich habe ja sehr, sehr viele Kundenkontakte gehabt. Und das war einer meiner Themen. Ich würde ja sehr gerne sagen, 23, 24, wo ich angefangen habe. Und nicht mal, weil ich ich hatte kein Problem aus meiner Perspektive. Ich habe aber sehr viele Unternehmer gesehen, genau die das Leistungsspektrum abgreifen mussten. Und wenn du dann mit denen unter 4 Augen warst, dann war das menschliche Wracks.
Ja.
Und dadurch habe ich gesagt, Philipp, ich gehe proaktiv. Habe mich dann angefangen, coachen zu lassen und beraten oder therapeutisch begleiten zu lassen. Nicht, weil ich sage, ey, mir geht's schlecht, sondern weil ich gesagt habe, ich will genau diese Fehler bei mir nicht machen, weil ich so tiefe Einblicke bekomme. Ich habe wirklich, wirklich Powerfrauen gesehen, wirklich, wo ich nach außen gedacht habe, krass, ich darf mit ihr reden, so wow. Und urplötzlich brach, die ist vor mir zusammengebrochen. Sie hat gesagt, ich kann diesen Druck nicht mehr halten. Sie hat gesagt, ich bin Unternehmensberater, ich kann nicht therapieren, bitte. Ich bringe Ihnen den Kontakt, aber das schaffe ich nicht. Die Kompetenz habe ich nicht, Ihnen zu helfen in diesem Bereich. Und da war für mich so eine Entscheidung, okay, dann geht man da hin und lässt sich dahingehend auch helfen. Weil ich sage, ADS, bin ich ehrlich, ist heute eine meiner größten Stärken. Ja, also das würde ich schon gerne.
Aber das ist auch ein Zweig von meiner Persönlichkeit, der dazu führt, dass es jetzt auch irgendwie weitergeht. Also
richtig.
Es muss ja jetzt irgendwas passieren und es wird irgendwas passieren. Es wird sich zeigen, wo der Weg irgendwie hinführt. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass ich in der Zulassungsstelle sitzen werde.
Und wenn,
obwohl es so richtig hielt. Aber dann stempel ich dir auch hier.
Und dann lassen wir den Porsche von dir wieder zu. Das ist kein Problem. Machen wir 16.
Aber es wird funktionieren und ein bisschen mit Zuversicht und
absolut
viel Kommunikation und einfach jetzt dann auch zu schauen, dass man da gut aus der Situation rauskommt, gestärkt kommt und einfach vielleicht die Fehler, die man gemacht hat, das hat mein Papa mir nämlich auch gesagt, dumm ist der Fehler zweimal macht.
Richtig. In diesem Sinne
ist, wenn man nicht draus lernt.
Genau, Fehler ist, können wir gerade sagen. Ja, sehr gut. Das sind auch, finde ich, sehr, sehr passende Abschlussworte. Wir haben leider das Thema mit den Buchstaben. Hast du dir einen? Genau, sorry, wir müssen. Okay, dann.
Und ich wäre wahrscheinlich passend zu dem Thema von einer Marketingagentur, kann ich auch sagen, nehmen wir das N.
M, okay, das M, perfekt. Julius, sorry für dein Verständnis. Wir haben gerade ein Gewinnspiel mit den letzten 15 Folgen, haben wir jeweils einen Buchstaben eingebaut. Und wenn das Wort in Bezug auf Marketing und Vertrieb richtig erraten wird, werden wir diese Person plus eins zum Essen einladen, um dann im Endeffekt uns darüber auszutauschen. Deshalb wollten wir diesen Buchstaben noch, weil wir haben die letzten 15 Folgen jeweils einen Buchstaben gemacht. Sorry, kurz dazu.
Wenn die 100 erreicht haben,
genau, weil wir haben jetzt 100 Folgen in diesem Podcast und dafür auch vielen Dank. Erstens, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine mega offenen Worte. Also ich bin ehrlich, ich freue mich, dass ich diesen Julius Steffen so nochmal kennenlernen durfte, weil wir haben auch viele Berührungspunkte gehabt und ich würde mal sagen, das waren andere Einblicke, also keine negativen, überhaupt nicht. Wirklich sehr, sehr positive immer wieder und heute habe ich dich nochmal neu kennengelernt. Vielen, vielen Dank dafür. Schätze ich sehr deine offenen Worte, auch vor allem in, jetzt mal wirklich, also gleich in dieser Variante. Respekt dafür. Mal unter uns Männern, die Eier muss man auch erstmal haben. Also finde ich wirklich top. Vielen, vielen Dank dafür. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, auch an euch da draußen, man sieht, man kann über sowas reden, man kann sich Hilfe suchen, man kann sowas überstehen. Und ich finde, da ist Julius einer der besten Beispiele dafür, dass es weitergehen kann, auch immer wieder weitergehen wird. Und ich denke, wir werden uns hier in 5, 6 Jahren vielleicht in diesem Podcast wieder treffen und dann werde ich dich fragen, wie hast du eigentlich diese 60 Millionen jetzt geknackt in diesem Jahr als Umsatz? Und dann sage ich glückslos. Egal. Na, spielen wir zusammen. Aber wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Heute war es ein bisschen länger, die Folge. Ich glaube aber auch, das Thema war auch... Nee, das kann man nicht abkürzen. Das würde ich auch ungern cutten, so in dem Bereich. Deshalb vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Wenn du noch Worte hast, die du jetzt sozusagen vielleicht in diese oder diese Kamera wenden willst. Nee, die jetzt müsste es sein, weil die ist halt anscheinend akkutechnisch schon aus. Dann diese, dementsprechend.
Nein, also vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Ja. Ich finde, das ist wirklich mal eine schöne Gelegenheit. Mhm. Auch für mich selber hat so einen leichten therapeutischen Geschmack dahinter, einfach zu sagen, lieber raus damit und kommunizieren. Und ich hoffe, dass wir uns, wie besprochen, in 6 Jahren wiedersehen. Und vielleicht dann doch wieder mit dem neuen Ever Cabrio und nicht mit der Bahn.
Sehr gut.
In diesem Sinne.
Vielen Dank, ja. Danke euch. Dank. Bis dann. Ciao, ciao.